No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist NoGo mit Ausgabe 196, die erste 2026 und Stefan, wir haben uns gleich Verstärkung besorgt.
Genau, hallo Erik, hallo Johannes, ihr wart im letzten Jahr auch schon mal, ich glaube bei der Saisonvorschau dabei, jetzt haben wir euch zum Jahresrückblick eingeladen, relativ kurzfristig, danke, dass ihr euch in den Weihnachtsferien die Zeit dafür genommen habt.
Sehr gerne, ich glaube wir haben uns qualifiziert, kann man das so sagen, weil ihr uns nochmal angerufen habt.
Ja, ja. Also ihr seid sehr gut angekommen. Ihr seid sogar besser angekommen, als wir ankommen. Deswegen
was keine haben wir Kunst ist.
Ja, deswegen haben wir uns da jetzt zu Jahresbeginn wieder Fremdunterstützung geholt.
Sehr, sehr, sehr schön. Danke für die erneute Einladung. Alle guten Dinge sind drei. Hoffentlich ist
also ja, oder mehr. Ja.
Schauen wir mal. Genau, nachdem es die erste Sendung 2026 ist, frohes neues Jahr an alle da draußen. Wir sind jetzt kurzfristig mal wieder zurück, so zwischendrin, so wie angekündigt, wussten selbst ja noch nicht genau wie und wann. Deswegen auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Kurzfristigkeit an die beiden Sky-Experten. Und ja, schauen zurück, was 2025 so geboten hat und ein wenig auch voraus, was 2026 bieten könnte aus sportlicher Sicht, bezogen natürlich auf Rapid und die Austria.
Genau, also wenn man da so die letzten Monate Revue passieren lässt, dann wird das eher eine Vergangenheitsbewältigung, eine harte. Aber wären wir in dieser Konstellation heute vor einem Jahr zusammengesessen, dann hätte es bei der Austria so ausgeschaut, 9 Spiele in Folge gewonnen. Das nächste Spiel war das Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz, das ein 2-0-Sieg war, Tabellenplatz 3. Heute sind wir, oder ist die Austria auf dem 5. Tabellenplatz, Punkte gleich mit Hartberg und Ried. Ja gut, die letzte Runde vor der Pause, das war ein toller Sieg gegen Sturm, das muss man sagen, aber der ist schon ein bisschen herausgestochen, auch leistungstechnisch. Und immer wieder Unruhe im Verein, vor allem zum Ende hin des Jahres 2025. Johannes, was ist da so deine Einschätzung und warum steht man heutzutage nicht wieder mit 9 Spielen, mit 9 Siegen in Folge da?
Ja, von mir natürlich noch an alle, die zuhören, ein verspätetes Positivneujahr. Alles Gute für 2026. Stefan, du hast das schon ein bisschen so anklingen lassen. Vor einem Jahr habe ich mir gedacht, ui, das wird jetzt eine Therapiesitzung. Aber es hat sich schon einiges getan bei der Wiener Austria. Also es hat sich sehr, sehr viel getan bei der Wiener Austria. Ich möchte es gar nicht zu weit zurückgehen. Einfach nur diese großen Eckpunkte aus 2025. Das letzte Spiel gegen Blau-Weiß Linz, wo man noch den Vizemeistertitel in letzter Sekunde verspielt hat, hat einfach Spuren hinterlassen. Im Verein, viele haben geträumt und am Ende wurde es ein Albtraum. Im Sommer hat sich dann einiges verändert, muss man auch dazu sagen. Mit Beginn dann auch der neuen Saison sind einige Leistungsträger eben dann schon auf dem Sprung gewesen. Prelez dann nicht mehr geblieben, Malone und Fitz geliebäugelt mit einem Wechsel, dann kommt natürlich noch dieses absolut unnötige Cup aus dazu. Also das hat alles nicht dazu beigetragen, dass die Stimmung richtig gut ist bei der Wiener Austria. Und dazu haben sich dann eben diese Machtspielchen dazu gesellt. Also aktuell, wenn man das so zusammenfassen will, die Austria, wenn man es von oben runter geht, man sagt immer wieder, es sollen alle an einem Strang ziehen. Aktuell liegen da zwei Stränge und zwei Parteien ziehen an unterschiedlichen Strängen und dazu auch noch in unterschiedliche Richtungen. Also man muss irgendwie schauen, dass man zumindest mal an einem Tau zieht und dann im Idealfall noch in die richtige Richtung. Ich glaube, dass sich das vielleicht in den nächsten 2-3 Monaten dann in eine Richtung lösen wird. Welche Richtung das auch immer sein wird, ist, finde ich, zum heutigen Tag, also Anfang Jänner, noch überhaupt nicht zu sagen, wer sich da in diesen Machtspielchen, wenn man das so sagen will, durchsetzt, welche Seite. Und deshalb ist eigentlich die Zukunft, was die Austria betrifft, weiterhin ungewiss. Aber das ist ja das Schöne an der Austria, da gibt es immer etwas zu besprechen. Es wird einem nie Fahrt auf allen Fronten.
Das ist interessant zu hören. Darüber gehen wir dann später noch ein, welche Seite sich da durchsetzen wird oder was da unsere Vermutungen sind, beziehungsweise unsere Hirngespinste. Aber jetzt noch einmal zum Sportlichen. War der Aderlass dann doch zu groß? Der sportliche Aderlass dann doch zu groß? Okay, bei Preletz und bei Windlöf hatte man wenig Chancen, die weiter zu verpflichten. Das war einfach finanziell nicht drinnen. Aber hätte man Leute wie den Andi Gruber oder den Marvin Potzmann lieber behalten sollen, weil die halt doch gute Ergänzungsspieler waren, beziehungsweise auch für ein bisschen Stabilität gesorgt haben oder hätten können dann auch in der neuen Saison?
Ja, das ist halt dann eben die Frage. Wenn man jetzt einen Andi Gruber, der natürlich Leistung gebracht hat in der vergangenen Saison, wenn man den behält, der aber eigentlich den Großteil der Saison, also 50-50, eigentlich von der Bank gekommen ist, verstellt man dann nicht einem jungen Perspektivspieler den Weg, dasselbe mit Marvin Potzmann, wenn man den verpflichtet, dann wäre wahrscheinlich der Aufschrei groß gewesen, dass Philipp Maybach nicht zum Einsatz kommt. Also das ist dann im Nachhinein immer schwierig zu sagen und deshalb glaube ich, ist es auch da schwierig, in der Vergangenheit weiterhin zu wühlen. Was für mich auch ein großer Faktor war, ist einfach die St. Johannes Handel, die einfach von Verletzungen und Krankheiten eben geprägt war. Und das halt einfach der Defensive der Austria, die in der vergangenen Saison enorm stabil war, an diese absolute Stabilität genommen hat. Und das war schon ein Problem am Ende, dass es hinten einfach nicht so funktioniert hat, wie es in der Saison davor geklappt hat, weil Tore hat man ja mehr oder weniger immer geschossen und man hat einfach viel zu viele bekommen, obwohl, wenn man jetzt so auf den Kader blickt, die Namen ähnlich bis gleich geblieben sind. Und da war für mich in der vergangenen Saison einfach Johannes Handel unglaublich stabil in der Defensivarbeit, aber auch im Spiel nach vorne. Hat immer wieder gute Lösungen gefunden und so Angriffe eben eingeleitet und dass der einfach nie fit war, jetzt in diesem halben Jahr, war ein Riesenproblem in meinen Augen für die Wiener Austria. Dazu noch der Abgang von Fitz, der ein unglaublich balldominanter Spieler war, dann am Beginn der Saison. Malone, wo man natürlich gewusst hat, okay, der geht in die Tiefe, linker Fuß, sieht man jetzt bei Sturm auch regelmäßig, was er machen will. Ja. Preletz auch. Und jetzt hat man andere Spielertypen dafür bekommen. Und die jetzt in diese Mannschaft reinzubringen, gepaart eben mit dieser defensiven Problematik, die man hatte, auch Peres Windlöf, das dann auch angesprochen, der eine hervorragende Saison gespielt hat, vergangene Saison.
Genau, wie du gesagt hast, spannend wird es auf jeden Fall. Was mich interessieren würde bezüglich Neuzugänge, wie bewertest du bisher die beiden Lees bei der Austria?
Auf der Linksverteidigerposition finde ich eine interessante Aktie, weil eben auch Nationalteamspieler. Und das ist ja für die Austria wichtig, auch in Zukunft, dass aus diesen Transfers auch Einnahmen weiter generiert werden. Also ein Wiederverkauf und lass den bei der WM 3 gute Spiele machen und vielleicht 4 Assists, wie auch immer. Und dann ist das schon richtig wichtig für die Wiener Austria. Ich finde, der hat es eigentlich ganz brav gemacht. Auf der Linksverteidigerposition ist ja eine sehr schwierige Position. Gibt ja nicht so viele, die das hervorragend spielen, weil es halt wenige gibt, die das auch so umsetzen können, wie man es gern hätte. Und auf der Sechserposition, der Lee hat am Anfang der Saison ja nicht auf der Sechs gespielt, sondern hat auf vielen Positionen aushelfen müssen. Ich finde, da hat er eigentlich seine Sache ganz gut gemacht. Dann kam diese Knieverletzung dazu. Da ist er jetzt noch nicht so wirklich danach wieder zurückgekommen. Auch auf der 6 hat er dann Schwierigkeiten gehabt im Spiel. Aber ich im Großen und Ganzen, wenn man bedenkt, dass die von einem anderen Fußball kommen, in Österreich wird dann doch sehr spezieller Fußball gespielt, sehr viel auf Umschaltsituationen Wert gelegt. Und die Sprache auch ein Thema ist, auch wenn mit Dolmetschern gearbeitet wird, in Stresssituationen ist das immer noch glaube ich, ein Faktor. Haben sie es eigentlich okay gemacht? Der Linksverteidiger Lee hat mir besser gefallen als der Sechser Lee, wenn man das so sagen darf.
Stefan, bei dir, wie ist es bei dir angekommen, die beiden Lees?
ähnlich oder eigentlich genauso. Ich glaube, dass dem Sechser Lee ein bisschen auch die Verletzung noch reingespielt hat. Der hat eigentlich in den Testspielen relativ gut begonnen und dann noch am Anfang relativ gut begonnen. Das Problem war halt dann auch, dass er auf seiner eingestammten Position eben lange nicht spielen konnte, sondern eben zurückrücken musste in die Innenverteidigung aufgrund der Verletzungsmisere. Ja, aber Tesok Lee, also der Außenbahn Lee, der hatte schon gute Einlagen gezeigt und ich glaube, dass wir mit dem noch viel Freude haben werden. Weil man also sowohl eben aus sportlicher Sicht als auch aus vielleicht finanzieller Sicht, wenn man da vielleicht auch ein paar Transfererlöse kreieren kann.
Dann geben wir dem anderen Lee auch noch seinen Namen dazu, Kang Hee. Nicht, dass wir nur Sechser Lee und Linksverteidiger Lee sagen die ganze Zeit.
Ja, und nicht, dass wir da nicht ganz kompetent wirken. Wir wissen natürlich die Vor- und Nachnamen.
Ja, und vor allem, nachdem er mit Genusche überhaupt nicht mehr wirklich zufrieden ist und war es wichtig, dass da ein anderer Mann mit mehr Qualität auch da ist.
Ich würde gar nicht sagen, dass Genusche weniger Qualität hat, aber das Problem bei Genusche war in meinen Augen die Blau-Weiß-Linz-Partie. Also dieser Fehler, den er am Schluss gemacht hat, der hat ihn endgültig gebrochen bei der Wiener Austria, weil Hakim Genusche hätte eigentlich sehr viel. Also der hat einen unfassbar guten linken Fuß. Das ist ein Spieler, der auch ein gewisses Tempo hat, ein Spieler, der vor allem im 1-gegen-1 Lösungen hat. Das suchst du ja eigentlich auf der Position, aber es hat eigentlich bei der Austria, wenn man ehrlich ist, nie wirklich funktioniert. Also der hat sich da leider nicht so durchsetzen können, wie sich viele gewünscht haben. Und ich meine, Erik kann es bestätigen, der hat bei Lustenau in der österreichischen Fußball-Bundesliga überragende Partien gespielt, nur bei der Austria halt dann nicht mehr.
Nur, man muss auch dazu sagen, man darf nicht vergessen, dass Hakim Genusche sich ja auf letzte Saison oft mit Beres Winlöf abgewechselt hat. Und da hat man oft nicht einen Leistungsunterschied gemerkt. Also das muss man auch sagen. Und man lobt den Beres Winlöf immer in den Himmel und tritt sehr gerne auf den Hakim Genusche hin. Aber der hat in der letzten Saison auch tolle Leistungen gezeigt, bis eben auf den Fehler gegen Blau-Weiß Linz, du hast vollkommen recht.
Aber das ist aktuell dann einer, dem wahrscheinlich, so wie es im Fußball ja gern sagt, ein Tapetenwechsel dann gut tun würde, um vielleicht woanders wieder neu zu zünden, wenn ihr im Manager, ihr seid da näher natürlich mit dran, die Qualität nicht abspricht.
Das definitiv, es war ja auch im Sommer schon Thema, dass es sich gerne verändern wollen würde. Es hat dann aber leider in letzter Sekunde nicht geklappt mit einer Veränderung. Also ich glaube, da wären alle Parteien nicht abgeneigt, hier eine Lösung zu finden, die für alle dann zufriedenstellend ist. Mhm.
Gut, Stefan, wollen wir mal kurz rüberspringen zu Grün-Weiß?
Ja, braucht ihr jemanden auf der Außenposition?
Ich meine mit dem Erik dann drüber reden, ich glaube, man könnte fast überall jemanden gebrauchen, so ist es prinzipiell nicht. Da klang es in unserer Vorbesprechung auch ganz anders. Da haben wir dann hier und da auch, ich habe schon was gehört mit Himmel gelobt eben von dir, Stefan, ja auch gesagt, da selbst die nominelle B11 könnte dann noch um die Top 6 beziehungsweise oben mitspielen. Und jetzt steht man dann auch selbst mit den Anführungszeichen A11 im unteren Playoff derzeit. Und ja, Erik, die Mühlen haben mal wieder so gemahlen, wie es bei Rapid üblich ist im Herbst, Winter. Und es ist ein neuer Trainer in Amt und Würden schon.
Ja, Wahnsinn. Also wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf das ganze Jahr zurückblickt, beziehungsweise wie man letztes Jahr da oder wie Rapid letztes Jahr da gestanden ist, da ist quasi im Winter enorme Euphorie da gewesen vor der Rückrunde. Dann war der Start unter Robert Klaus mit der Niederlage gegen WRC und dann ist eigentlich vieles den Bach runtergegangen und ähnlich ist eigentlich die Saison 25/26 gestartet. Enorm viel Euphorie, dann haben die Ergebnisse gepasst. Die Leistung war vielleicht doch was anderes, wo sie der eine oder andere, auch ich muss ich sagen, blenden hat lassen. Es ist beim Kader enorm viel passiert, es sind insgesamt 9 neue Gesichter gewesen, die im Sommer dazu geholt wurden. Hat eigentlich die Rädchen um recht schnell ineinander gegriffen. Aber der Peter Stöger ist eigentlich immer nach den Spielen, die ja ergebnistechnisch immer sehr, sehr eng war, auf die Euphoriebremse gestiegen, wo er im Endeffekt im Nachhinein recht behalten hat sollen. Um das von meiner Warte aus zu sagen,
darf ich da gleich mal einhaken? War es vielleicht teilweise nicht zu viel gebremst, so im Nachhinein gesehen, wo man gesagt hat, vielleicht hätte man es dann doch ein bisschen mehr lodern lassen können sollen? Ich meine, ja, wir können jetzt im Nachhinein immer gut reden.
Vielleicht wäre es an einer oder anderen Stelle gut gewesen. Ich finde es generell diese Haltung, immer alles klein zu reden, generell nicht unbedingt optimal. Ich finde es auch, was Zielsetzungen betrifft, immer besser, die Ziele hochzusetzen, um da eine ganz andere Dynamik reinzubekommen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Peter Stögers Ansatz war immer, dass er sehr realistisch ist. Das war in der Vergangenheit so. Und ja, wie gesagt, man hat es ja im Nachhinein dann gesehen, was unterm Strich rausgekommen ist. Ja, das war zum Schluss einfach eine Verkettung vieler größerer, mittelgroßer Probleme, die was dann quasi zur Trennung geführt haben. Und so, dass jetzt quasi der vierte Trainer im Jahr, jetzt ist schon das Jahr 2026, aber der vierte Trainer in diesem Jahr dann oder im abgelaufenen Jahr an der Seitenlinie stehen wird.
Jo, so wie es der Stefan vorhin eingeleitet hat, bei der Austria eben im Winter 24 dann mit Beendigung dessen 9 Siegen in Folge. Bei der Rapid war es jetzt genau umgekehrt im 25er Jahr mit 9 Pflichtspielen beendet, die man nicht gewinnen konnte. Zum Ende hinaus dann immer noch 2x eingesammelt gegen Blau-Weiß Linz und gegen Mostar. Hätte man jeweils gewinnen können. Aber und dann hat auch leistungstechnisch, finde ich, leichte Verbesserung gesehen. Aber prinzipiell doch extrem ernüchternd, was da auch nach Peter Stöger dann passiert ist.
Ja, es ist, du hast absolut recht. Also das Einzige, was man ihnen, wenn man schon was gut halten oder gut heißen möchte, ist, dass die Basics wieder gepasst haben. Da bin ich jetzt weit entfernt von einem ansehnlichen Spielstil, denn was man über weite Strecken im Herbst gar nicht gesehen hat. Aber man hat zumindest gesehen, dass diese Attribute, die Fans von der Mannschaft sehen wollen, wie Kampf, Leidenschaft, Einsatz, Laufbereitschaft etc. Wieder auf dem Platz waren. Und ich denke, vieles ist dem geschuldet, dass die Mannschaft schon sehr, sehr jung ist. Also habe ich jetzt mehrmals gesagt und das muss sich Rapid einfach ankreiden lassen. Es hat im Ende letzter Saison hin immer geheißen, wir wollen Routine dazu gewinnen, wir müssen älter werden. Das haben die Vereinsverantwortlichen gesagt. Und im Endeffekt, was ist großartig im Sommer an Routine dazugekommen? Es ist der Jannes Horn, der Erfahrung hat in der deutschen Bundesliga. Es ist ein guter Burgstaller, braucht man nicht diskutieren. Der Spieler, der was absolut fehlt in der Kabine, gegangen. Und diese Situation, in der dieser Gegenwind, der was dieser jungen Truppe quasi im Herbst um die Ohren geflogen ist, ist für mich quasi eine Erklärung, warum das dann der Turnaround nicht geschafft wurde. Oder nur kurz geschafft wurde, sagen wir so.
Ja, und ja.
Also hat es da wirklich keine Gesprächsbasis mehr gegeben, dass man da jetzt dann noch länger an Peter Stöger festhält und ihn dann vielleicht noch 1-2 erfahrene Spieler im nächsten Transferfenster zur Verfügung stellt, um da auch noch einen verlängerten Arm in die Mannschaft zu haben? Hätte Katzer sich dann nicht noch schützender vor seinen Trainer stellen sollen oder ist er da wieder den einfachen Weg gegangen? Also jetzt auch ein bisschen provokant gefragt.
Ja, ja, verstehe schon. Es ist quasi, man kann das so oder so sehen. Also es ist, man hört ja alle möglichen Stimmen im Umfeld oder von den Fans, war der Zeitpunkt zu spät, war der Zeitpunkt zu früh. Das ist jetzt quasi eine Kernfrage. Also meiner Meinung nach hätte man zumindest dem Peter Stöger die Zeit geben sollen im Winter, weil es war ja, tabellarisch ist jetzt aufgrund der Systematik nicht so der Druck da, dass ich ihm nicht zumindest die Chance gebe, ja jetzt, wenn man jetzt natürlich am 7. Jahr spielt, ist schon klar, aber es war jetzt nicht so der Druck da, dass man ihm nicht die Chance gibt, im Winter nochmal grundlegende Veränderungen anzustreben, die was er ja kommuniziert, durch die Blume kommuniziert hat.
Rapid war ja auf Platz 2, also es war jetzt da nicht auf Platz 7.
Ist korrekt,
jetzt.
Das muss man natürlich... Ja. Richtig stellen. Was sie Peter Stöger auf alle Fälle angreifen muss, ist, und da kann man ihn auch kritisieren, ist, dass er vehementer bei der Zusammenstellung seines Trainerstabs hätte sein müssen vor der Aufgabe Rapid. Das ist, also wenn er sich schon oder wenn er diese Stelle annimmt, dann wäre es ihm wahrscheinlich zu raten gewesen, dass er seinen Trainerstab zusammenstellt. Dann hätte man meiner Meinung nach auch das Ganze ordentlicher bewerten können.
Okay, das heißt, er hat ja eine kleine Veränderung schon vorgenommen gehabt, Videoanalyst und Athletiktrainer, glaube ich, war es in dem Bereich, wo genau eingegriffen wurde. Und für mich klingt das so, oder klang das auch über die ganzen Gerüchte und was man so eben gehört hat, jetzt für den weiteren Step wäre es dann entweder oder gewesen, jetzt sage ich mal aus Vereinssicht, also entweder Kulowitz-Macho oder Stöger.
Ja, das, ich glaube, da liegst du nicht sonderlich falsch. Es war schon das Bestreben, da quasi auszudünnen oder zu verändern. Es ist, das muss man vielleicht mit der Stöger auch vorwerfen, dass er sehr, sehr kryptisch kommuniziert hat in den letzten Monaten und da eigentlich viel Spielraum gelassen hat, für die Medien zu philosophieren, was er meinen könnte. Und da, es war im Grunde genommen der Verein selbst, also da beim Verein oder bei den Verantwortlichen selbst viele Fragezeichen hinterlassen und hat eigentlich quasi Wunden aufgerissen und Probleme geschürt, wo jetzt nicht unbedingt anhand des erfolgreichen Saisonstarts Probleme da gewesen wären.
Ja, der Johannes hat ja einige Gespräche direkt geführt mit den Herren Katzer und Stöger.
Ja, definitiv. Mit Markus Katzer hatte ich auch auf dieser wunderschönen Mostar-Reise, die ja doch nicht ganz friktionsfrei war, das eine oder andere Stündchen mehr Zeit zu plaudern. Was mich noch interessieren würde, Erik, der neue Mann, der hat ja dann gesagt, er will aber schon auch einen Co-Trainer haben, der vom Verein ist, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, in seinen ersten Statements. Könnte das für den auch wieder ein Problem werden?
Es wird sehr, sehr spannend werden, wie es läuft, weil es ist sehr kontrovers, weil Johannes Hofdorp hat nach seiner letzten Station bei Norwich City gesagt, dass er diesen Fehler nicht mehr machen wird, dass er nicht seinen Trainerstab mitnimmt. Es wird Veränderungen geben bei Rapid, das ist definitiv so. Er wird auch einen sehr engen Vertrauten mitnehmen aus Norwich, von Nordschelland, sorry. Also jetzt, wenn nicht jetzt, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt für ein Reset. Also einen kompletten Reset. Ob das dann aufgrund der Verträge jetzt im Winter möglich ist mit den Verantwortlichen, das wird man sehen. Aber meiner Meinung nach muss das der Neustart auf der Trainerposition jetzt genützt werden, um im gesamten Trainerstab einen Reset zu machen.
Ja, finanziell sollte es schon möglich sein, oder? Also im Gegensatz zur Austria, die könnten sich das wahrscheinlich nicht so leicht leisten gerade.
Ja, da muss jeder Cent viermal umgedreht werden. Genau. Jeder Cent. Sogar schon.
Vielleicht noch ganz kurz zum Kader. Da war es ja phasenweise so, gerade zu Beginn, beziehungsweise dann würde ich sagen, wenn man die bisherige Saison in Drittel einteilt, vielleicht so im zweiten Drittel, dass fast nur noch Legionär gespielt hat, kaum noch Österreicher bei Rapid, dass der Einzige da teilweise dann der Hedl war, der noch die österreichische Flagge hochgehalten hat. Zum Ende hin, gerade nach der Ära Stöger dann unter Kulowitz, war das wieder vermehrt, dass die Österreicher zum Einsatz gekommen sind. Wie gesagt, auch wenn es nicht jetzt wirklich überbordend mehr Erfolg gegeben hat dadurch. Siehst du das irgendwo auch als Faktor oder würdest du das komplett außen vor nehmen, die Staatszugehörigkeit, sag ich jetzt mal? Und was man ja auch gehört hat, irgendwo so ein bisschen zu meiner Überraschung, dass jetzt Mamadou Sakharé wohl nicht nur am Platz, sondern eben auch außerhalb fehlt.
Ja, also es war schon, das habe ich in meiner quasi Saisonvorschau schon angemerkt, dass es sehr, sehr schwierig werden wir da homogene Einheit zu formen. Und ich denke schon, dass es einfach das definitive Problem in der Kabine war, was vielleicht am Anfang kaschiert wurde, weil der Kader doch dementsprechend sehr breit war und jeder um sein Leiberl quasi hat kämpfen müssen. Deswegen glaube ich, oder das ist auch ein Faktor, warum am Anfang die Spiele noch gezogen wurden, was für mich oder meiner Meinung nach dann einfach zu viel war, waren die drei Last-Mini-Transfers, wo für viel, viel Geld ausgegeben wurde, für den Tobias Feld-Gulliksen, Martin Nsi und Marco Tilio, die ja jetzt eigentlich einiges schuldig geblieben sind. Und von meinem Gefühl her war das dann der Tropfen auf dem heißen Stein, der was quasi das Mannschaftsgefüge komplett auseinandergerissen hat.
Okay. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ja, bisher wirklich wenig gezeigt. Die drei Herren bei NC jetzt nicht nur leistungstechnisch, sondern auch fitnesstechnisch. Ne? Und bei den anderen wird man schauen, wie sie dann und dann Torup zum Einsatz kommen und dann entsprechend auch performen.
Ja, es bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend, speziell das Thema mit Martin in Sie, wie sie das jetzt dann nach seiner Rückkehr im Afrika Cup oder vom Afrika Cup gestalten wird. Momentan ist er ja bei Kamerun außen vor. Die Fitnessdefizite hat man ja in der Hinrunde bis jetzt schon gesehen und Rapid ist auch aktiv auf der Suche nach einem möglichen Ersatz. Da kommt es jetzt dann wirklich darauf an, wie Martin Enzi körperlich zurückkommt und welchen Eindruck er beim neuen Coach Hof Torup hinterlässt.
Aber ist das jetzt eine Milchmädchenrechnung oder vielleicht eine sehr steile These, die ich da jetzt aufstelle? Aber ich meine, wir sprechen schon über Profisportler, ne? Also in welchem katastrophalen körperlichen Zustand muss denn der zu Rapid gekommen sein? Wie ist der durch einen Medizincheck gekommen? Wenn man es dann nicht schafft, wann ist der zu Rapid gewechselt? Erik, korrigiere mich, Mitte September, Ende September? In zweieinhalb Monaten nicht auf ein Niveau zu bringen. Also in zweieinhalb Monaten, Erik, da bringen wir dich wieder auf ein Niveau, dass du Regionalliga spielen hast.
für die Rapid-Viertelstunde vielleicht, ja.
Nein, aber jetzt, ohne Witz, also das geht mir nicht ein. Sowas verstehe ich nicht, weil der hat ja keine grobe Verletzung gehabt.
Na.
Also der hat jetzt keinen Meniskusschaden, keinen Bänderriss, keinen Syndesmosebandriss. Der ist halbwegs unverletzt zu Rapid gekommen und dann, egal welcher Fitnesstrainer es probiert hat, hat es offensichtlich nicht geschafft, diesen Spieler hinzubringen, obwohl er ja am Anfang gespielt hat. Also er hatte das erste Spiel gegen Hartberg.
Ja, aber da möchte ich einhaken. Kannst du vielleicht erinnern, weil ich glaube, du warst vor Ort. Da hat
ja, der war
er
blau.
Rente bekommen in der 50. Minute, was auch immer das war, wo dann da schon der Verdacht war, dass er sich gröber verletzt hat, wo es dann eh Entwarnung gegeben hat. Und das ist aber über Wochen nicht besser worden. Und da ist im athletischen Bereich schon ein gravierender Fehler passiert, weil die Leistungsdiagnostik erst 5 Wochen nach Ankunft von Martin Enzi gemacht wurde, wo dann erkannt wurde, dass er nicht fit ist. Und das eines der größeren Probleme, da ist er wahrscheinlich selber oder ist er selber schuld. Er hatte ja vorher halt der Rot-Weiß-Rot-Karte quasi nicht trainieren dürfen. War da in der Heimat bei der Familie, hat quasi im athletischen Bereich nichts gemacht und speziell auf seiner Position oder was eigentlich die Kernposition ist oder Kernposition, was Rapid gebraucht hätte, einen zweikampfstarken Sechser, da hat er nichts gemacht und war dann dementsprechend überhaupt nicht fit zum Saison oder zum Start hin von seiner Rapid-Zeit. Und das war eigentlich das größte Problem. Das war dann der schleichende Prozess über die Wochen. Und
die Frage ist, wie das jetzt besser werden soll, ne, wenn er beim Afrika-Cup ist und dort nicht spielt.
Ja.
Also ich glaube jetzt nicht, dass er dort extra Einheiten, also ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Vielleicht trainiert er auch wie wild.
Wie ein bisschen. Es hat er in den letzten Länderspielpausen dann immer ein Individualprogramm für ihn gegeben. Aber ich bin auch gespannt, wie er jetzt an die Grundlagen Fitness herangeführt werden soll während eines Turniers. Also das wird sehr, sehr spannend. Ja, deswegen, also, wie gesagt, Rapid hält die Augen offen. Ob's Winter natürlich sehr, sehr schwierig. Brauchen wir nicht diskutieren, da einen adäquaten Ersatz oder Alternative zu finden. Wir werden es weiterhin verfolgen.
Also laut Transfermarkt übrigens sogar schon am 7.8. gekommen zu Rapid und jetzt insgesamt noch nicht mehr 400 Minuten insgesamt an Pflichtspielen absolvieren können dürfen.
Genau, wie du sagst, Output bei den 3 Last-Minute-Neuzugängen sehr, sehr dürftig.
Bevor wir dann hier noch weitermachen. Stefan, spiele ich den Ball gern ins violette Lager mal wieder zurück?
Ja, ich würde jetzt gern schon ein bisschen neben dem Platz mich begeben und spannend sind ja auch die Machtspiele, weil der Austria, wie der Johannes vorher schon gesagt hat, wo ich ein bisschen aufgehorcht habe bei dem Satz, man kann noch nicht wissen, wer sich durchsetzt oder es ist noch nicht absehbar, wer sich durchsetzt. Also von meinem Gefühl, von meinem subjektiven Gefühl und vielleicht täuscht mich das auch immer wieder, aber habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen und Monaten doch eher dass da die Weichen so gestellt wurden, dass sich Golovitzer und Zagecek schon durchsetzen können und irgendwie auch alle Hebel in der Hand haben, um den Verein so zu gestalten, wie es sich die beiden vorstellen. Ich weiß, es gibt da viele Hürden, die noch zu gehen sind, aber ich habe irgendwie das Gefühl, sie verfolgen einen Plan.
Ja, davon bin ich überzeugt. Also ich hoffe es zumindest, dass sie einen Plan verfolgen, weil sonst wäre es ja noch schlimmer. Nein, aber das Problem an der ganzen Sache ist ja aktuell Harald Zagecek und Kurt Golovitzer, die jetzt eben diese Sportdirektion rund um Michael Wagner installiert haben. Aber das Problem an der Sache ist, es gibt noch einen Sportvorstand, der noch nicht besetzt ist.
Es gibt derzeit keinen Sportvorstand.
Ja, genau. Also es gibt noch eine Position des Sportvorstands, die noch nicht besetzt wurde. Ja. Und das ist wieder eine Position, die von der WTF Group Jürgen Werner Seite kommt. Und das ist ja dann wieder der Vorgesetzte der Sportdirektion. Also so gesehen ist es ja dahingehend unglaublich schwierig, dieses ganze Thema dann auch fertig oder für beschlossen zu diskutieren, wenn man da überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Also wir haben heute den 5.1. heute eine Aufsichtsratssitzung geben sollen, wo die Personalie Thomas Zorn diskutiert werden hätte sollen. Die ist nicht zustande gekommen, weil zu wenig Aufsichtsräte Zeit hatten. Kann man jetzt auch sagen, ist das jetzt ein Spiel auf Zeit? Oder also es ist ja nicht so, dass da vielleicht diese Meldung für die Aufsichtsratssitzung am Sonntag um 23.30 Uhr rausgegangen ist. Da tue ich mir inzwischen schon richtig schwer. Bei diesen Gremiendiskussionen bei der Austria, es sprechen gefühlt 1000 Leute mit. Jeder hat eine Meinung, oft sind es sehr divergente Meinungen zum selben Thema. Aber nach außen versucht man es halt irgendwie zu kalmieren, aber das gelingt halt einfach nicht. Und das nächste Thema ist halt, dass Jürgen Werner und seine Gruppe eben die Anteile an der Austria hält und zusätzlich noch diese 0,2% mögliche Anteile, falls irgendwann in Österreich die 50+1 Regelung fallen sollte. Wobei das ist nur eine ganz persönliche Meinung, die in meinen Augen, auch wenn es Traditionalisten nicht gerne hören wollen, die schon lange hätte fallen müssen, weil sonst wären wir im europäischen Clubfußball bald gar keine Rolle mehr spielen, weil es einfach vergleichbare Ligen so eine Regelung nicht haben. Wir orientieren uns an Deutschland. Das sind aber ganz andere Wirtschaftsmächte dahinter und ganz andere Firmen, ganz andere mit ganz anderem Geldkanne hantiert werden. Wir müssen uns mit Polen messen zum Beispiel oder Tschechien und da ist es einfach nicht so. So, da steigt ein Investor ein, kauft einen Verein und zahlt einfach andere Gehälter, wo ein österreichischer Verein nicht mit kann. Also das ist aber eine ganz andere Diskussion, ob das in Österreich überhaupt Sinn macht, an dieser 50+1 Regelung festzuhalten. Ich weiß schon, dass jetzt einige aufschreien werden und sagen, aber Salzburg, die haben ja die Identität verkauft. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch eins der wenigen Beispiele im internationalen Clubfußball, wo ein Investor einsteigt und alles komplett auf den Kopf dreht. Ich glaube, bei Liverpool hat sich die Farbe nicht verändert. Der Trikots und die Tradition auch nicht. Und der Verein gehört auch Investoren oder Manchester United, jeder Premier League Club im Großen und Ganzen, wenn man das so sagen will. Und das ist eben das Spannende auch bei der Wiener Austria. Wer setzt sich dann am Ende durch? Wird Thomas Zorn der neue Sportvorstand? Heißt ja nicht, dass die Idee von Thomas Zorn nicht deckungsgleich ist mit der von Michael Wagner als Sportdirektor. Wenn das deckungsgleich ist, dann ist das ja ideal. Nur wenn das wieder nicht deckungsgleich ist, dann hast du das nächste Problem, weil es wurde zuerst eine Sportdirektion installiert und danach wird ein Vorgesetzter ausgewählt, der dann die wieder vielleicht nach 2 Monaten entlässt oder vielleicht sagt Michael Wagner auch nach 2 Monaten. Naja, aber so bringt das ja überhaupt nichts und geht dann wieder und dann heißt es wieder zurück zum Start. Und das ist eben dieses Thema, das die Austria hemmt.
Andererseits, die Sportdirektion besteht aus 3 Leuten, aus Michi Wagner, dem technischen Direktor Robert Urbanek und dem Akademieleiter Manuel Takac. Robert Urbanek und Manuel Takac sind von Manuel Ortlechner und Jürgen Werner eingesetzt worden, was auch ein sehr interessanter Aspekt ist, finde ich, an der ganzen Sache.
Das definitiv. Und ich finde, diese Idee dieser Sportdirektion ist ja super. Ich finde auch die Idee, dass Michael Wagner, der seine absolute Stärke in der Kommunikation wahrscheinlich nach außen hat oder auch intern Menschen verbinden kann, und natürlich auch gepaart mit seiner sportlichen Kompetenz. Also die setze ich sowieso mal voraus, damit man Sportdirektor wird, auch wenn das ein Posten ist, wo du eigentlich keine Ausbildung brauchst. Weil Also das ist eigentlich äußerst interessant, dass es da nicht wirklich eine Ausbildung gibt für einen Sportdirektor. Du wirst das halt einfach.
Ja.
Also Stefan, du könntest es auch jederzeit werden. Ist vollkommen egal. Aber und deshalb finde ich ja diese Idee gar nicht so schlecht, das als Sportdirektion zu machen. Mit Manuel Takac, der halt vor allem im Akademiebereich richtig gut unterwegs ist. Die müssen halt mit einer Stimme sprechen. Wirkt mir aber bisher so, dass es auch so passiert, dass die mit einer Stimme sprechen. Und deshalb die Idee dieser Sportdirektion finde ich gut. Ja. Wie das alles zustande gekommen ist, ist halt auch... Man kann den Sportdirektor entlassen, überhaupt kein Thema, aber wenn man dann schon in einem Verein ist, wo es sehr viele Gremien gibt, dann sollte man vielleicht auch die Gremien, unter anderem auch den Aufsichtsratsvorsitzenden, von diesem Schritt informieren und das nicht einfach tun.
Ja, das stimmt. Also das ist wirklich keine gute Vorgehensweise gewesen. Und da hätte man wahrscheinlich auch viel Unmut sich erspart, die man jetzt zu kalmieren hat im Hintergrund. Aber denkst du...
Eine Frage hätte ich dazu vielleicht noch, wenn ich darf.
Nee, da ist gerade so schön im Fluss.
Sorry, Johannes, kannst du irgendwie von deiner Lage aus einschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Thomas Zorn bestätigt oder angenommen wird, oder ist es komplett im Nebel und kann überhaupt nicht eingeschätzt werden?
Also ich traue mir bei der Austria überhaupt keine Einschätzungen mehr abzugeben, weil gefühlt täglich etwas Neues passiert. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Aufsichtsratssitzungen einfach nicht stattfinden, weil zu wenig Aufsichtsräte Zeit haben. Mhm. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich glaube schon, dass der Vorschlag Thomas Zorn angenommen wird, wenn das für alle Seiten passt. Weil das ist ja das einzige Vetorecht, das der Verein hat. Und gegen Thomas Zorn kann man jetzt eigentlich von der Qualifikation her nicht sagen, auch wenn ich es vorher schon angesprochen habe. Weiß nicht, welche Qualifikationen man eigentlich dann braucht am Ende des Tages. Aber dann gibt es ja noch den Zweitvorschlag von Jürgen Werner, wie auch immer der dann ausschaut. Ich glaube, Manuel Ortlechner kann man jetzt ausschließen.
Wollte ich gerade sagen.
Entschuldige, Stefan, dass ich dir da jetzt schon vorweg reingetretscht bin.
Aber hat Jürgen Werner noch Interesse am Verein? Oder geht es ihm eher darum, jetzt nach seinem Rücktritt auch im August, nachdem der Manuel Ortlechner jetzt auch nicht mehr im Dienste der Austria ist, sich zu verabschieden, ohne sein Gesicht und ohne sein Geld zu verlieren?
Ich glaube, das spielt alles zusammen. Ich glaube schon, dass Jürgen Werner noch Interesse am Verein hat. Aber Jürgen Werner hat natürlich auch Interesse an seinem Investment. So wie es halt jeder Investor hat. Und er hat halt dieses 0,2% Recht, dieses Vorkaufsrecht. Und das ist halt schon ein großes Thema, auch im Verein. Der Verein hätte diese 0,2% gern wieder zurück, damit sie halt eben den Verein weiter in der Hand haben. Aber da hat man sich eben damals in dieser äußerst prekären Situation ausgeliefert. Und das wird es ganz schwierig sein, das wieder zurückzubringen. Also für mich gibt es da jetzt gefühlt nur noch zwei Lösungen. Entweder es funktioniert und sie schaffen es, dass sie alle an einem Strang ziehen, oder eine der beiden Seiten muss die Segel streichen. Ja, sei es, dass die Austria die Anteile von Jürgen Werner einfach wieder zurückkauft oder sich die andere Seite zurückzieht. Wie auch immer das dann ausgeht oder funktioniert.
Mhm. Sollen wir weitermachen, Markus, oder wollen wir zu Rapid springen? Ich hätte noch ein Thema dann für
Ja, lass mich nochmal eine kurze Frage stellen, ja. Johannes, weil du gemeint hattest, die unterschiedlichen Stränge, und aber eigentlich spricht da nicht so viel gegen Thomas Zorn, aber das Vetorecht gibt es eben, und vielleicht wird dieses ja einfach nur aus Prinzip dann genutzt von der Austria, irgendwie, nachdem so viel da zum Argen zu scheinen scheint, klingt das für mich auch nicht so unrealistisch.
Ja, aber da gibt es kein Vetorecht mehr.
Ja, danach nicht mehr, aber das ist ja genau das Problem. Es geht viel zu viel um persönliche Eitelkeiten in diesem Verein. Und das ist auch das Thema, das den Verein seit Jahren hemmt in seiner, vielleicht, weiß nicht, Wucht möchte ich es fast nicht sagen, aber auch in seiner Entwicklung. Es geht nicht im Großen und Ganzen seit Jahren bei der Austria nicht darum, was macht die Mannschaft, wie performt die Mannschaft, sondern wer ist der Sonnenkönig? Wer ist der Retter der Austria? Wer ist das Mastermind der Austria? Aber es geht nicht um die Austria. es geht nur um persönliche Eitelkeiten. Und das, ich verfolge den Verein jetzt schon seit, also so nah seit 15 Jahren ungefähr. Du kannst einfach die Namen austauschen. Mhm. Es ändert sich nichts. Es geht um persönliche Eitelkeiten. Es geht in den seltensten Fällen geht's um den Verein. Mhm. Und das ist das, warum der Verein dort ist, wo er ist. Und das ist das große Thema bei der Wiener Austria.
Ja, und das eint ja aber irgendwo auch Wien, leider, weil bei Rapid ist das, klingt es ja sehr ähnlich.
Es gibt dann doch was Verbindendes, nicht nur euch, sondern vielleicht auch die persönliche Eitelkeit.
Ja, Stefan, du hast jetzt da noch ein Abschlussthema nur noch für die Austria oder wie sieht's da aus bei dir, die Lage?
Ja, nein, ich glaube, wir haben jetzt das Jahr eigentlich schon relativ gut zusammengefasst, ohne viele Ausschweife. Wir haben eine interessante These gehört, der Markus und ich, vor einigen Tagen. Es ist ja in Ducke nach Liverpool verkauft worden oder fast verkauft worden. Also sollte da nichts Gröberes mehr passieren, sollte da einem Millionenregen nichts mehr im Wege stehen. Und da gab es eine interessante These, die ich mit euch teilen will und die fußt natürlich nur auf Gerüchten und Hörensagen. Ich schaue jetzt ganz tief in eure Augen, um eure Reaktion zu prüfen, ob das da jetzt dann stimmt oder nicht stimmt. Aber natürlich, wenn man einen Intuke aus der eigenen Jugend verkauft, dann an Liverpool verkauft, dann ist das natürlich auch gut für den Ruf der Austria. Und dann kann man andere Akademiespieler auch teurer anbieten, wie zum Beispiel einen Sanil Sajic und einen Philipp Maybach, der dann durch den Intuke-Verkauf wahrscheinlich auch deren Marktwerte dann auch gesteigert werden und auch höhere Transfererlöse, auch kurzfristige höhere Transfererlöse geschaffen werden können, mit dem Geld man dann natürlich auch eine Werner-Gruppe auskaufen könnte. Und das wäre für mich so ein Plan, um quasi da den Verein so zu gestalten, wie man will, von Golwitzer und Sagicek. Ihr habt jetzt da komplett emotionslos reingeschaut und nicht euch ertappt gefühlt.
Ja, der Plan ist ja prinzipiell nicht schlecht, nur da braucht es auch ein paar Transfers in der Ducke-Kategorie. Und da muss man halt auch ehrlich sagen, das wird nicht jedes Jahr passieren. Also das...
Aber es konkret Sanal Sagic und Philipp Maybach als die heißesten Transfer die auch aus der Akademie kommen, die eigentlich der Austria jetzt nichts gekostet haben, weil man die ja von der Akademie in die Kampfmannschaft geholt hat, die gut performt haben bis jetzt und die man wahrscheinlich jetzt auch vielleicht auch durch den Intuke-Transfer europäisch gut präsentieren und anbieten kann. Und Michi Wagner hat ja jetzt auch schon, oder die Sportdirektion hat ja jetzt auch schon bewiesen, dass sie verhandeln kann.
Das definitiv, der brauchen wir auch überhaupt nicht herumzureden, dass durch den Ducke-Transfer Nachwuchsspieler der Wiener Austria bei anderen Vereinen vielleicht ein bisschen höher gerankt werden, ist, das ist ja auch überhaupt kein Geheimnis. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man bei der Wiener Austria auch oft ein bisschen neidisch zu Rapid rüberschaut, weil Rapid in den letzten Jahren am Transfermarkt einfach ganz andere Transfersummen erzielt hat. Das ist, weil Rapid ein anderer Player am Transfermarkt ist. Und die Austria ist einfach noch kein Player am Transfermarkt, nicht in der Größenordnung. Durch den Ducke-Transfer kann das natürlich passieren. Ich glaube auch, dass vielleicht Sanil Sajic, wenn im Winter, wenn er sich nicht verletzt hätte, es halt viel hätte, wäre, wenn, und ein Angebot gekommen wäre, Sanil Sajic vielleicht im Winter auch nicht mehr, also im Jänner auch nicht mehr Austria-Wien-Spieler gewesen wäre, aus verschiedensten Aspekten, weil die Austria einfach dringend Geld braucht, um die finanzielle Situation zu einer Entlastung zu führen, aber natürlich auch, weil Sajic dann sieht, ja, es geht, ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch die Kirche im Dorf lassen. Also so ein Ducke passiert ja halt nicht jedes Jahr. Das ist ein Spieler, der überragende Voraussetzungen hat, der richtig smart ist. Hat er im Sommer schon ein Angebot abgelehnt von Inter Mailand, weil er gesagt hat, er will sich bei der Austria durchsetzen. Gut, dann könnte man sagen, ja, warum hat er jetzt nicht wieder abgesagt? Es ist halt Liverpool, das ist halt sein Verein, sein großes Vorbild ist Virgil van Dijk. Und er darf ab Sommer mit Virgil van Dijk in der ersten Mannschaft von Liverpool trainieren. Sollte Virgil van Dijk dann auch dort sein. Aber das wäre ein anderes Thema.
Und bei der Austria hat er sich nicht durchgesetzt.
Ja, da muss man halt auch differenzieren und ich finde den Hype über die U17-Jungs, die haben den sich absolut verdient. Die sind in ein Weltmeisterschaftsfinale gekommen. Das ist für eine Mannschaftssportart absurd gut. Aber es ist noch U17 und nehmen wir die anderen Austria-Spieler, einen Markovic oder einen Deschischko. Ja, das sind andere Positionen, weiß ich schon, das ist mir schon klar. Aber die haben Einsätze bei den Young Violets gehabt. Und da war es jetzt nicht so, dass, wenn man sich das Spiel anschaut, gesagt, der und der, die sind überragend gut. Also das ist schon noch ein großer Unterschied zwischen zweiter österreichischer Bundesliga, U17, Bundesliga und Premier League. Aber Ifeani Dugwe hat halt körperliche Voraussetzungen, die absurd gut sind und eigentlich beneidenswert. Also so ein Athlet, wobei man auch dazu sagen muss, vor ein paar Jahren einen enormen Wachstumsschub, war auch nicht ganz einfach für ihn, da dran zu bleiben, weil jeder, der mal über einen Sommer viel gewachsen ist, das ist dann ganz unangenehm.
Ja, nicht nur in die Breite.
Aber das ist dann auch unangenehm.
Ja, das ist auch sehr unangenehm.
Wenn es dann nicht mehr so geht, wie man es gerne hätte. Aber zum Thema Transfers, jetzt habe ich schon relativ viel gesprochen. Man soll ja auf den Punkt kommen, Stefan, gell?
Ja.
Vielleicht übergebe ich an den Erik.
Ich wollte nur, was sollte ich jetzt noch sagen? In Duke hätte er den Durchbruch schon noch schaffen können bei der Austria, hätte er sich da zu dem Zeitpunkt nicht verletzt, wo ja dann Radonjic in den ersten Kader gekommen ist und quasi statt Handel aufgelaufen ist. Also ich glaube, das war ja auch ein unglückliche Umstände, dass er da jetzt nicht die Radonjic-Position quasi hat im Verein.
Absolut. Und jetzt ist halt dann, wäre die nächste Frage gewesen, wenn alle fit sind, alle Innenverteidiger bei der Austria, hättest du einen Dugwe auf den ersten drei Positionen gesehen in der Bundesliga? Mhm. Schwierig. Wie erklärst du das? Wie erklärst du das einem Radonjic, der eigentlich eine gute Halbsaison gespielt hat?
Genau.
Für seine Verhältnisse gut trainiert und dann kommt Ivan Dugwe, weil er im U17 WM-Finale war, ist jetzt eher vorm Radonjic.
Ja.
Das, ich glaube, da hast du dann ein Riesenthema in der Mannschaft, wenn die Leistung dann nicht stimmt. Klar, wenn der spielt und der überzeugt und der spielt alles in Grund und Boden, dann hast du überhaupt kein Thema mehr. Aber wen stellst du denn raus? Einen Alexander Dragovic, auch wenn die Saison noch nicht so überragend ist.
Aber trotzdem charakterlich natürlich sehr wichtig für die
Mannschaft. Also darum ist das, was mit dem Dugwe passiert, jetzt überragend. Ich freue mich für den Jungen ungemein. Der soll das auch und darf das auch genießen. Das ist ein Traum, ja. Und wie es dann mit seiner Karriere weitergeht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das kann in alle Richtungen ausschlagen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber Erik, ist jetzt die Austria ein größerer Player am Transfermarkt? Nimm uns mit.
Muss ich dir das jetzt beantworten? Ich glaube das. Rapid wäre es einmal wichtig, Kontinuität reinzubringen und auf das große Ganze Acht zu nehmen und nicht immer an Schlüsselpositionen jedes Halbjahr einen Wechsel zu vollziehen. Ich glaube, das würde dem Ganzen mal ganz gut tun. Da ist meiner Meinung nach im Sommer, ja, wie gesagt, das große Ganze ein bisschen aus den Augen verloren worden. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, mit der Homogenität im Kader, mit der Altersstruktur im Kader, da sind meiner Meinung nach schon Fehler begangen worden, den man sich ankreiden muss.
Ja, aber das haben wir zum Beispiel ja bei unserem letzten Gespräch alle nicht so wahrgenommen.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja,
also ich meine, wir jetzt aus Fansicht, die noch näher dran sind am ganzen Geschehen, haben ja wirklich gemeint, wow, Rapid sind sonst so super aufgestellt, vor allem auch in der Breite. Logisch, ja, haben wir bei der Austria aber auch gesehen. Es kann immer Verletzungen kommen, die dir dann irgendwas zusammenhauen. Aber da haben wir uns doch irgendwie stark getäuscht. Oder bist du der Meinung, dass der Kader wirklich jetzt viel, viel schlechter ist, als wir es gesehen haben? Oder hat einfach Rapid, wie ich habe es schon oft gesagt, einfach diese PS, die doch irgendwo da sind, bis jetzt überhaupt nicht an Platz bringen können?
Ja, von beidem wahrscheinlich ein bisschen.
wie jetzt mehrfach schon angemerkt, ist das große Ganze, was mir ein bisschen fehlt. Es wird auch, was den Spielstil betrifft, seit geraumer Zeit nach einer Identität gesucht. Wenn man sich jetzt die Trainer ansieht, die in letzter Zeit an der Seitenlinie gestanden sind beim SK Rapid, da war einer seinem Nachfolger nicht unbedingt ähnlich. Und was den Kader betrifft, wie gesagt, ich finde es einfach, was die Balance des Kaders betrifft, oder sagen wir so, was die Breite betrifft, sind sie definitiv besser geworden und wir sind auch nicht unfehlbar. Wir haben auch, also ihr war gesagt, der Kader ist von der Qualität her, von der Breite, von der Dichte, also ist auf allen Positionen doppelt und dreifach besetzt und habe auch gedacht, dass sie um den Meistertitel in dieser Saison mitspielen. Also es ist nach wie vor noch im Rahmen des Möglichen. Aber ich denke trotzdem, dass der Kader nicht ausgewogen genug ist und dass einfach die Führungsspieler oder diese Achse, diese stabile Achse, die was man jetzt über mehrere Jahre bei Sturm zum Beispiel hat, die fehlt Rapid.
Ja, und ich meine, einhergehend mit dieser ganzen Thematik geht ja auch der Status, sage ich mal, von Mäcki Katze einher. Im Sommer dann oder kurz danach in den Himmel so gelobt worden und nachdem so dann irgendwie auch so theoretisch der Königstreffer mit Gullix noch gelungen ist, so ein bisschen, jetzt bauen wir ihm sogar bald eine Statue, jagt ihn vom Hof, beziehungsweise er geht vielleicht selbst irgendwie nach Salzburg. Wie nah war es tatsächlich aus deiner Sicht, dass er Rapid verlässt?
Also grundsätzlich, um das Ganze nochmal zu thematisieren, das muss man ihm zugute halten, dass er Rapid schon in diese Position jetzt gebracht hat mit seinem Team, um solche Transfers überhaupt zu tätigen zu können. Also da ist schon in dem Sektor sehr gute Arbeit geleistet worden. Wo ich ihn kritisieren muss, ist auf alle Fälle, das ist quasi das, was ich eh schon mehrfach angemerkt habe, dass meiner Meinung nach zu viel auf Wiederverkaufswert geschaut wurde und weniger auf die Balance im Kader. Und jetzt um Salzburg nochmal zu thematisieren, also es ist schon so, dass das Thema war im Verein. Also es hat ja nicht umsonst diese Aussagen vom Alexander Brabetz gegeben. Also sie sind ja nicht einfach nur so gestreut worden. Also hätte ja da auch einen Riegel direkt davor schieben können und nicht das Ganze noch mit seinen Aussagen bei uns befeuern müssen. Also es war definitiv Thema im Verein.
Okay, was ist über ein, zwei?
Es war auf alle, entschuldige, dass ich da noch ergänze. Es war auf alle Fälle so, dass Markus Katze jetzt bei Salzburg natürlich nicht die Nummer 1 war. Im Endeffekt hat es zwei österreichische Lösungen für Salzburg gegeben. Das war die Nummer 1 war, wie wir alle wissen, Andi Schicker. Und die Nummer 2 dürfte Markus Katze gewesen sein. Aber auf dieser Liste war Markus Katze nicht unter den ersten 3 Kandidaten.
Okay. Was ich über ein, zwei Ecken so gehört habe, dass Markus Katze auch so ein bisschen die Wertschätzung vermisst hat. Weiß jetzt nicht, ob im Verein oder teilweise vielleicht im Verein oder nur aus Fansicht. Hast du da auch was Leuten hören in diese Richtung, was er vielleicht auch gedanklich ein bisschen an Salzburg hat denken lassen?
Ja, kann ich glaube ich schon bestätigen, weil ich möchte nur erinnern an diesen Prozess der Vertragsverlängerung. Der hat sich ja fast, also basierend auf dem Fakt, was ich gesagt habe, dass Markus Katze für den Verein eigentlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, was den Kaderwert, Verkäufe, Zugänge betrifft, hat er sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Da hat sich dann diese Vertragsverlängerung einfach ein halbes Jahr hingezogen, wo er kein klares und frühzeitiges Bekenntnis gegeben hat. Und dann hat dieser Prozess ein halbes Jahr gedauert und dann wurde der Vertrag quasi nur um 1,5 Jahre verlängert. Also das ist in meinen Augen ja nicht unbedingt ein Vertrauensbekenntnis dem Geschäftsführer Sport hin. Und ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, Red Bull Salzburg wieder in bessere Sphären zu führen, dann glaube ich schon, dass er Markus Katzer darüber intensiv nachgedacht hat.
Gut, jetzt hat er schlussendlich ja Johannes Hoff-Torup verpflichtet, überzeugen können, ist die Entscheidung auf ihn gefallen. Was darf man sich aus deiner Sicht von diesem neuen Trainer erwarten? Er ist der Skandinavier jetzt bei Rapid, der da das Zepter führt. Wie schätzt du da die Lage ein?
Ja, es wird grundsätzlich schon mal, also ich finde es schon mal der Top, dass ein Trainer kommt, der was quasi bei Null startet, bei Null beginnt, der was unbefangen in die ganze Sache rangeht, wie ich vorher schon angemerkt habe, es steht und fällt vieles mit dem Trainerstab, der mitkommt. Grundsätzlich, Johannes Hoftorup steht eigentlich für den Fußball, den Rapid oder speziell die Vereinsverantwortlichen sehen wollen. Das ist intensiv, das ist spannend, das ist auch sehr riskant, muss man dazu sagen. Also das könnte vielleicht ein Problem werden, weil wenn ich jetzt die Hinrunde hernehme, riskanter Spielaufbau, er steht für einen riskanten Spielaufbau und die Restverteidigung war dann doch eines der Probleme, die es Rapid gehabt hat. Es könnte aber auch passen, weil Serge Philippe Royao und Nenad Cvetkovic, die stehen eben teilweise im Spielaufbau für diesen riskanten Aufbau, der was aber auch für Dynamik steht. Also es könnte Offensivfeuerwerk werden, aber es steht und fällt meiner Meinung nach einfach vieles über die Restverteidigung, über die Sechserposition, was wir vorher schon angesprochen haben, oder über diesen starken, zweikampfstarken Sechser, der was momentan einfach an allen Ecken und Enden fehlt. Also das wird für mich ausschlaggebend, ob's spielerisch und ergebnistechnisch besser wird.
Und in seinem System ja stark eingebunden, soweit ich es mitbekommen habe, wären ja mitunter auch die Torhüter. Könnte es da vielleicht Troubles geben, weil jetzt Hedl und Gartler sind jetzt nicht als die Überkicker bekannt.
Ja, ist korrekt. Wird schon so spannend sein, wie sich die Torhüterposition bei Rapid verändert. Also es steht natürlich im Raum, dass Niki Hedl einen Tapetenwechsel, oder sagen wir so, er strebt einen Tapetenwechsel an. Wird aber spannend zu sein, ob da ein passendes Angebot kommt, weil ja, ich sage mal so, das war nicht unbedingt seine Halbsaison. Er hat im Sommer schon einen Wechsel angestrebt, da war Norwich City im Raum. Nach der mittelfristigen Degradierung zur Nummer 2, weiß ich nicht, ob da jetzt im Winter die passende Option daherkommt. Also da muss man wirklich schauen, wie sich das jetzt in den restlichen 4 Wochen, bis der Transfermarkt wieder schließt, entwickelt, ob da noch ein spielstarker Torhüter quasi verpflichtet wird. Idealenfalls, wenn Niki Hedl geht, dann wird es wahrscheinlich eine Leihe werden, weil was kriegt man im Winter schon und kann man im Winter überhaupt Geld ausgeben für einen Torhüter, das ist ja die nächste Frage. Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, aber ich gebe da natürlich recht, die Nummer 1 und die Nummer 2 von Rapid sind jetzt nicht unbedingt die Torhüter, die ihre Stärke mit dem Fuß haben.
Ja, und auf langer Sicht ist dann halt fraglich, ob man dann irgendwie einer von den zweier Team-Goalies, die sich ja da auch ganz gut bewiesen haben oder sehr, laut Dissing sogar sehr gut bewiesen absolut, haben, irgendwie absolut. Dann auch bald.
Ja.
Stefan, wir haben zwar jetzt den Ausblick schon so ein bisschen begonnen, aber prinzipiell würde mich von euch allen doch interessieren, wer waren bisher so eure 1 bis 2 Tops und Flops, die ihr bei der Austria und Rapid gesehen habt?
Johannes.
Ja, ich hoffe, du sagst Hoftorup noch hinterher, dass ich richtig gemeint bin, dass ich noch ein bisschen Zeit bekomme zum Überlegen. Also top, um positiv zu beginnen, Sanjus Šaljić. Also der hat einen unglaublichen Eindruck hinterlassen und hat, glaube ich, 6 Bundesligaspiele gemacht, bevor er sich verletzt hat. Aber der hat da schon alles an sich gezogen. Super Junge, der sofort immer den Ball wollte, immer Lösungen parat hatte. Richtig spannender Spieler. Top finde ich auch Johannes Eggestein. Das ist ein überragender Fußballer zwischen den Linien, wahrscheinlich einer der besten in der Liga. Ob er jetzt der absolute Mittelstürmer ist, also jetzt nicht, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber für das Spiel der Austria brutal wichtig und die Scorerwerte geben es auch her. Das wären meine 2 Tops. Flop, muss ich leider sagen, Manfred Zakaria. Weil lange, also überragende Vorbereitung, auch das Spiel gegen Hertha BSC Berlin, also Top-Spiel damals. Danach hat es nicht so funktioniert, dann wenn es gezählt hätte, auch dieser unglückliche Auftritt im Cup auf der Position links außen. Und dann, als er so halbwegs in Form gekommen ist, die schwere Knieverletzung. Also das wäre ein Flop und ein zweiter Flop. Muss ich jetzt irgendwie... Na, aber das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Alexander Dragovic. weil, ist vielleicht eine bisschen steile These, weil gemessen an dem, was Alexander Dragovic kann, ist er in der Saison nicht dorthin gekommen. Und das merkt man im gesamten Abwehrverbund. Nämlich Samuel Schein-Radlinger vielleicht auch noch dazu, der teilweise überragende Paraden hat, aber dann teilweise wieder nicht so gut ausschaut. Also vielleicht die beiden, die die vergangene Saison vor allem Dragovic wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Fels in der Brandung war, war heuer, finde ich, noch nicht so, so dominant, wie er in der letzten Saison war.
Erin?
Rodney.
Lassen wir zuerst unsere Gäste sprechen, oder?
Weil, ganz egal.
Macht euch jetzt Notizen. Und
das nein, ich so wie ich nur, dass ich es nicht vergesse, ich habe schon fertig. Es ist schon fertig.
Und in der Schule. Ja, ich bin in derschen Meinung.
Ich kenne ja seine Unterlage, er schreibt immer nur, Rapid ist doof.
Also ja, das ist eine Mammutaufgabe, die ihr mich jetzt stellt, weil wenn man jetzt die individuelle Entwicklung von den Spielern im Rapid-Kader ansieht in dem Jahr, da muss man schon sie brutal bemühen, um da was Positives hervorzuheben. Niki Wurmbrand ist für mich ist absolut top. Jetzt auch der wertvollste Spieler im Rapid-Kader. Hat ein unglaubliches Jahr 2025 gehabt mit Nationalteam, mit dem Debüttreffer im Nationalteam, mit dem Assist für Marko Arnautović, bei dessen Rekordtor quasi bei Rapid Stammspieler oder wird halt sukzessive so belastbar gemacht, dass er im Dreitagesrhythmus auch funktionieren kann als Stammspieler. Also der hat schon noch einiges an sich zu arbeiten, aber er hat auch hat einen unglaublichen Entwicklungsschritt gegangen. Gehe auch davon aus, dass das sein letztes halbes Jahr in Hüttelhof sein könnte. Um ein zweites Top zu nennen, ist jetzt vielleicht etwas überraschend, aber würde trotzdem Furkan Demir nehmen, wo sie die Laie letztes Jahr schon meiner Meinung nach schon ausgezahlt hat. Also da habe ich auch selber gesagt, weiß ich nicht, ob ich dem zutraue, dass er bei Rapid Rotationsspieler wird. Jetzt ist meiner Meinung nach sogar so, dass er mehr Einsätze bekommen hat, wie ich erwartet habe. Er bringt eigentlich vieles mit, was man von einem Rapid-Spieler erwartet. Wenn es jetzt an der einen oder anderen Ecke nicht unbedingt wenn er nicht der spielstärkste Außenverteidiger ist, aber er bringt die Leidenschaft auf den Platz, die Bereitschaft auf den Platz, was man sich von einigen anderen auch erwarten würde. Also Furkan Demir ist für mich das zweite Top. Flops, müsst ihr euch jetzt ein bisschen Zeit nehmen. ich mache es eher übergeordneter. Flop ist für mich die Stürmerposition im Generellen. Das betrifft jetzt nicht die Personalien, die geholt wurden, aber generell die Stürmerauswahl, weil es sind drei verschiedene Stürmertypen geholt worden, wo man sie eigentlich nicht, wo man eigentlich von Grund auf nicht sagen kann, wer die A-Lösung ist, weil bei Claudio Mbui war es dann doch, war doch in gewisser Art und Weise eine Wundertüte, wie schnell er sich anpassen kann. Das ist dann eh besser gegangen, wie man erwarten konnte. Also er hat Top-Leistungen gezeigt zum Saisonbeginn, arbeitet viel für die Mannschaft. Den sehe ich eigentlich so als Einserlösung. Gianni Santis ist ähnlich, der ist auch gut gestartet. Dem ist halt bis dato nicht der Knopf aufgegangen. Deswegen wird man sich jetzt auch trennen im Winter von ihm. Und Ercan Karadžić, da weiß man, was man bekommt quasi, ist auch keine Einser- oder Zweierlösung. Das ist quasi ein Spieler für die Kabine, der was da 5 bis 10 Saisonjahre wahrscheinlich macht, der was andere Attribute hat wie die anderen beiden, aber es wäre im Sommer, wären viele andere Profile eher gewünscht gewesen, wo man sich einige Absagen eingehandelt hat und für mich ist das ein weiteres Problem, dass quasi dieser Einserstürmer, der Brecher, der klassische Neuner nicht verpflichtet wurde. Bei den anderen Flops, wir haben den Namen heute schon mehrmals genannt, aber ich mache es dann trotzdem wieder etwas übergeordneter, die Sechserposition. Für mich steht und fällt nach wie vor vieles von der Sechserposition. Das habe ich vor der Saison auch schon gesagt. Es ist bei Lukas Krigic, da war es quasi seine Verletzungs- und Krankheitsvita in dem Halbjahr. Martin Enzi brauchen wir eh nicht darüber sprechen, haben wir eh schon gemacht. die Sechserposition, dass man da einen klassischen Sechser hat, der was zweikampfstark ist, das fehlt. Romeo Amanez hat auch tolle Entwicklungsschritte gegangen, aber ist nicht passend für die Position vor der Abwehr. Und da ist meiner Meinung nach auch ein Fehler passiert im Sommer. Was nicht heißt, wie gesagt, wir lassen uns überraschen, vielleicht kommt Martin Enzi zurück auf einem unglaublichen Niveau. Aber diese beiden Positionen sind meiner Meinung nach schon die größten Flops der bisherigen Halbsaison. Mit Tobias Feld-Gulliksen, um noch einen Namen zu nennen, von dem hätten wir uns wahrscheinlich alle mehr erwartet.
Jo.
Soll ich jetzt?
Bitte.
Okay, ich kopiere, also ich würde die Top und Flop vom Johannes 1:1 unterschreiben, aber ich habe mir jetzt trotzdem eigene gesucht und unsere Liste hätte sich auch nicht 1:1 gedeckt. Top ist für mich und jetzt ein sehr streitbarer Mensch für viele Fans und auch im Verein vielleicht sehr umstritten, vielleicht auch relativ unverdient umstritten. Aber für mich ein Top ist Stefan Helm, wie er dieses Schiff auf Kurs hält, allen Dazwischenrufe und Hackeln im Kreuz, die er wahrscheinlich schon hat, zum Trotz. Ein Punkteschnitt von 1,7, seitdem er da ist, das kann sich, glaube ich, sehen lassen und glaubt, dass der schon auch so ein bisschen für die Kontinuität steht, die der Austria in vielen anderen Bereichen fehlt. Und ich glaube auch, dass er nicht mehr da wäre, wenn zum Beispiel Golwitzer und Zagicek schon alles geklärt hätten, beziehungsweise auch jetzt die Macht hätten und das Geld hätten, da einen neuen Trainer zu engagieren. Aber für das, dass der schon so oft angezählt ist und dass der schon so oft in der Kritik gestanden ist, immer wieder den Kahn aus dem Dreck gezogen hat, ich finde, das ist eine tolle Leistung. Deswegen ist das für mich ein Top im Jahr 2025. Hätte uns fast auch zum Meistertitel gebracht, das darf man ja auch nicht vergessen. Also es war ja dann, auch wenn die Blau-Weiß-Linz-Niederlage sehr, sehr weh getan hat, aber bis eine Runde vom Schluss hätte man theoretisch noch die Chance auf den Titel gehabt, natürlich mit Schützenhilfe. Aber deswegen war für mich 2025 auf jeden Fall Helm ein Top. Und ein zweiter Top über das gesamte Jahr gesehen war auch ein Reini Amftl, der ein Ackerer ist. Ich glaube, fast keine Sekunde verpasst hat, außer bei der einen roten Karte. Und jetzt zum Schluss ist er öfters ausgetauscht worden zum Schluss, aber der ist so eine Konstante in der Mannschaft, die wir brauchen, auch neben Dragovic und Fischer, der da auf der rechten Seite ganz oft Großartiges leistet. Und ja, Flop ist für mich die Torhüterposition. Ich finde Samuel Schein-Radlinger, wenn man ihn braucht oder wenn man einen starken Rückhalt braucht, dann war er halt vor allem jetzt in dieser Saison, in der aktuellen Saison, nicht immer zur Stelle und hat auch viele Tore bekommen, auch viele Slapstick-Tore, die vielleicht vermeidbar gewesen sind. Deswegen für mich ein Flop. Und der zweite Flop vielleicht jetzt auch für viele überraschend, dass ich diese Person nenne, aber ist Marco Ragusch, der, ich weiß, ziemlich lange verletzt ist, aber jetzt doch schon ziemlich lange wieder fit ist und von dem man ja früher gesagt hat, dass das einer der besten oder ein Stürmer mit den besten Anlagen in Österreich derzeit ist und dann halt seine Verletzung dazwischen gekommen ist. Aber einer, der so hohe Anlagen hat und der so viel Talent mitbringt in den Verein, dass der das alles verlernt hat und sich einfach es nicht schafft, in so einer Austria-Mannschaft, die so viele Verletzungen hat, die immer wieder von Verletzungen gebeutelt wird, sich da nicht durchzusetzen, das geht mir einfach nicht ein, will ihn nicht verstehen. Wenn er drin ist, dann hat er nicht viel Zeit, sich zu zeigen, gefällt mir aber grundsätzlich schon gut, aber also entweder man hat ein Verbot, ihn aufzustellen und muss da wirklich die Jungen voranlassen, aber gerade auch ein Marco Ragusch mit seiner Art, mit seiner Mentalität wäre für mich doch ein Role Model, um junge Spieler heranzuführen und weiterzuentwickeln, auch auf dem Platz. Also das verstehe ich nicht und dass der nicht über Kurzeinsätze darüber hinauskommt, das geht mir nicht ein. Also das sind meine zwei Tops und meine zwei Flops.
Gut, danke schön. Ja, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn wir angefangen hätten, weil, ohne auch Notizen zu haben. Ich habe meine zwei Punkte, nach dem Punkt aufgebracht habe, schon ein bisschen im Kopf gehabt. Also bei den Tops hätte ich genauso geantwortet oder antworte ich genauso wie der Erik. Niki Wurmbrand natürlich aus dem Grund, ich glaube, wir wissen alle, dass er ein riesiges Talent ist, war für mich eben aus Fansicht einer, der in diesen wirklich grauen Zeiten, die wir jetzt dann Herbst, Winter erlebt haben, oftmals noch einer der Lichtblicke, dass er jetzt nicht immer dann auch überragend performt hat, wenn die ganze Mannschaft, wenn ich so sagen darf, im Arsch ist, ist irgendwie klar, der Junge, und herzlichen Glückwunsch, ist heute jetzt 20 Jahre alt geworden, also da darf man jetzt nicht auch zu viel erwarten. Auf der anderen Seite dann eben Furkan Demir, genauso für mich auch einer der Tops, gefällt mir eben von seiner Leidenschaft, von seinem Einsatz so gut, legt es natürlich anders an wie ein Bendegusch Boller. Vom qualitativen Level, denke ich mal, hat ein Boller da auch mehr Fähigkeiten noch. Aber ich denke mal auch von Entwicklung, die ein Demir da noch nehmen kann, ist einiges noch vorhanden. Und dass er da immer sein Herz am Platz lässt, denke ich mal, spricht voll für ihn. Dass er halt auch ein gewisses Temperament hat und vielleicht ein oder andere Karte nochmal noch weniger ziehen könnte, ist, steht auch noch auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, im Gegensatz zu seiner Hartberg-Zeit hat er sich da auch schon entwickelt. Flop-Seite würde ich daran gleich eben gleich anschließen, ist für mich eben zum Beispiel ein Bendegusch Boller. Ist für mich so ein bisschen eine Diva. Einer, wenn es ihn freut, dann kann er wirklich super kicken. Und wenn es ihn eben nicht so freut, und das ehemals ungarischer Nationalspieler, wo auch schon einiges gesehen und erlebt hat und im Ausland schon war, finde ich, sollte es einer sein, der vorangehen kann. War für mich oftmals überhaupt gar nicht der Fall. Deswegen würde ich ihn so einkategorisieren. Und mir ist auf, natürlich muss man individuell hier und da der Trainer dann entscheiden, aber Demi auf der Position oftmals lieber. Und Flop Nummer zwei, den ich da ins Feld führe, ist, jetzt habe ich es vergessen. eine Sekunde. War jetzt gar nicht das Torhüter-Team, wo man natürlich irgendwie gern drauf hauen kann, aber ihr wisst ja alle auch, ich als Goalie bin da natürlich immer ein bisschen auch sensibler und versuche da auch halt andere Aspekte mal wieder ein bisschen heranzuziehen, dass natürlich da es jetzt nicht heißen muss, alles geht nur auf deren Kappe, ist ganz klar. Wir haben gestern auch ausführlich drüber gesprochen, der Erik und ich. Da gibt's auch so Analogien von Austria zu Rapid auch diesbezüglich, dass, denke ich mal, ein Schalen Rattinger und Niki Hedl jetzt als die nominellen Einser, von den Stärken und auch von den Schwächen her irgendwie relativ sich ähnlich sind auf der Linie und Sachen Reaktion wirklich gut, Strafraum beherrschen und mit dem Fuß am Ball. Da läuft uns dann als Fan oftmals ein kalter Schauer über den Rücken, wenn sie in die Situation gelangen. Aber generell Torwart-Team, auch in puncto Trainer und wie man sich die jüngste Entwicklung anschaut, gibt es hier auf jeden Fall, denke ich mal, auch noch fixen Aufholbedarf. Und jetzt ist mir zum Glück wieder eingefallen. Für mich jetzt zweiter Flop, Johnny Santist. Und dann muss ich natürlich jetzt auch so nennen, nachdem ich in unserem ersten Gespräch gesagt hatte, ist für mich eigentlich vielleicht der Königstransfer, weil er sich wirklich zu Beginn so toll eingegliedert hat. Ich denke mal, er dürfte auch groß drunter gelitten haben, so ein bisschen mein Gefühl, dass der Doll so lange und oft ausgefallen ist, weil er, glaube ich, mit dem sich gut ergänzt hat, auch die so ein bisschen eine Einheit waren, der eine vom anderen profitieren konnte, aber dann auch gewisse Einstellungsmerkmale aus Fansicht haben mir dann einfach bei ihm gefehlt. Ich glaube, er hat auch, wie ich es gelobt habe, noch zum Anfang gewisse Wege gemacht. Ich glaube, da will ich jetzt gar nicht zu sehr, aber dann oftmals irgendwie Verschall hier und da einbauen in einer Phase, wo es überhaupt nicht läuft. Ich glaube, in einem Spiel, ich weiß jetzt gar nicht, was es war, ich glaube, bei der Heimniederlage gegen Lask oder sowas war, glaube ich, in einer Hälfte drei oder viermal Verschallen sehen, wo ich denke, Junge, da rennt überhaupt gar nichts in dem Match und du verschallst dann in der Gegend herum, konntest wirklich nicht glauben. Ja, sicher zu Erik, so wie du gesagt hast, ihm ist der Knopf nicht aufgegangen. Jo, alles schön und gut, aber dann für mich, wenn ich das einmal dann mache und es funktioniert nicht, dann vielleicht noch ein zweites Mal, im gleichen Match gestehe ich das dann immer noch zu, keines ohne Fehler, aber mir war das in Summe dann viel zu viel, irgendwie, was so ein bisschen für mich laissez-faire gewirkt hat.
Ich hänge noch einen Top an. Ich finde es top, dass Johannes Handel wieder Fußballschuhe anhat.
Ja, danke. Ich wollte es vorher eigentlich auch so sagen. Ja. Top.
Ja.
Und da wünschen wir natürlich auch gerade für 2026 nicht nur unseren Zuhörern alles Liebe und alles Gute und vor allem Gesundheit. Das ist das wichtigste Gut und wissen wir alle, ja, kicken schön und gut. Und weiß nicht, Stefan, ob du den Einspieler da hast von Michi Wagner?
Ja, natürlich habe ich den da, wenn ich ihn nicht so schnell finde. Na.
Fußball ist das Schönste auf der Welt.
Genau, aber Gesundheit steht trotzdem natürlich noch über allem. Ich glaube, das wissen wir alle, weil ja, wenn wir nicht gesund sind, können wir auch nicht kicken, schauen. Und von daher, jeder, der irgendwie, sei es Royao mit schwerer Knieverletzung oder in andere Richtung, aber sowas Drastisches, wo du dann hoffen musst, dass der Junge dann überhaupt wieder so auf die Beine kommt für ein Leben und nicht jetzt nur um Fußballer zu sein, ja, wünschen wir natürlich extrem alles Gute und freuen uns, wenn er dann wieder voll am Platz steht.
Genau.
Sehr, sehr schön.
Gut. Gibt es noch Themen von dir, Markus? Du grätschst mir immer rein, wenn ich dann so
ja, das, gut,
das Ende ich, irgendwie...
Hoff Torup haben wir jetzt ja schon gut behandelt und Johannes hat ja schon gesagt, wie es für die Austria jetzt dann 2026 weitergehen wird. Bei Rapid steht jetzt gleich sehr richtungsweisend an, ne? Das Cup Viertelfinale in Ried und dann Heimmatch gegen Hartberg, wo es schon irgendwo mit essentiell ist in Sachen Top 6. Danach kommt sofort das Derby, wo wir immer alle wissen, um was es geht. Hoffentlich diesmal auch die Rapid-Spieler. Erik, er steht dann irgendwie schon gleich voll im Fokus und voll unter Druck, weil, sag mal, wenn da 2 von 3 oder vielleicht sogar alles in die Binsen geht, ist er für mich ja dann auch schon, jetzt nicht aus meiner Sicht, aber wahrscheinlich aus Fansicht, gewissermaßen ein bisschen beschädigt.
Ja, also man hätte sich angenehmeres Startprogramm wünschen können, sagen wir mal so. Man kann quasi in den ersten Wochen 2 Bewerbe verspielen. Also steht jetzt von Anfang an quasi in der Pflicht, wie auch die Mannschaft. Wie gesagt, speziell die Mannschaft ist einiges schuldig geblieben in der Herbstsaison. Also es steht und fällt nicht immer alles vom Trainer. Aber ja, es ist definitiv Druck da jetzt, ja, weil das Startprogramm, du hast es eh schon erwähnt, ist enorm.
Jo, wir haben es auch gehört, für die Austria ist es auch kein Zuckerschlecken, was da zu Beginn alles wartet. Würde mich von euch interessieren, wir hatten noch nie, dass Wiener Derbys im unteren Playoff gab. Ist nicht unrealistisch, dass es passiert. Also es kann irgendwie für mich alle Konstellationen noch geben, aber was sagt ihr? Austria Rapid, wer schafft die Top 6, wer nicht oder beide? Oder keiner?
Boah, also ich bin immer Optimist gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und also es wird schwer, dass beide schaffen, sagen wir mal so. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Rapid schafft. Aber wenn, wie gesagt, es wird sehr, sehr knapp, es wird sehr, sehr schwer. Weiß nicht, was der Johnny dazu sagt. Also ich glaube nicht, dass es einen Wiener Derby geben wird in Meister- oder Quali-Gruppe. Beziehungsweise 2.
Ja, ich rede halt einfach dagegen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben.
Sehr gut.
Aus Prinzip, ich sage, es gibt noch Wiener Derbys und ich sage, die gibt's in der Meistergruppe.
Wir würden uns
auch wenn es so unglaublich eng ist, dass man eigentlich gar keine. Ja. Du kannst ja nichts sagen. Du kannst die Ergebnisse teilweise würfeln. Alltag spielt überragend eine Runde davor und dann kriegen sie wieder 0-3. WSG dasselbe, also das ist ja vollkommen verrückt, was da diese Saison in der Liga passiert. Es ist einfach keiner konstant und die einzige Konstante ist die Inkonstant.
Wenn ich jetzt kurz böse sein darf, dann würde ich sagen, Ergebnisse würfeln ist der Job von Fredl Tata.
Ja, aber wenn er da mal richtig ist, dann
schäpert's.
Nein, ist wirklich, wirklich schwierig. Also ich würde auch für nichts die Hand ins Feuer legen, gerade in dieser Saison, wo alles möglich ist. Ich würde mir natürlich auch das obere Play für beide Mannschaften wünschen, weil es einfach spannender ist und ich kann mich noch mit Grauen ans letzte untere Play auf der Austria erinnern, wo es einfach nur bedeutungslos war und so trist und ja, und das hat sich dann von der Mannschaft auf die Fans irgendwie übergeschwappt, dass da noch keine Leistung mehr gekommen ist, Michi, wie mir dann noch Geschichte wurde. Also ich möchte so ein unteres Playoff tunlichst vermeiden und nicht mehr erleben müssen.
Klar, da pflichte ich dir natürlich bei, das wollen wir alle.
Aber das Christkind war schon da.
Ja, das ist richtig. Aber es kommt ja 2026 auch nochmal, auch wenn dafür ein bisschen zu spät. Gut, dann sage ich einfach mal, beide schaffen es oben rein. Wir erleben dann im Roma-Playoff noch Derbys, nachdem wir ja bei unserem letzten Zusammensein schon so fett daneben gehaut sind. Das versprochene Mann.
Stimmt, genau. Jo, dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart, dass ihr mit uns zurückgeblickt habt und nach vorne geblickt habt. Wir wollen jetzt noch ein Lied oder vielleicht auch zwei oder vier Lieder auf unsere Playlist schmeißen. Der Markus hat da einen Vorschlag. Und mir ist jetzt ein Vorschlag gekommen während der Sendung und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Der Song zur Folge.
Ja.
Genau.
Markus.
Jo, also ich hatte herausgesucht, ein Hit aus den 90ern, soweit ich weiß, ein One-Hit-Wonder von Sonique, euch zu Ehren, Sky. Also kommt mit auf die Playlist. Wenn ihr es kennt, dann wisst ihr vielleicht schon Bescheid. Wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr euch natürlich gerne mal auf unserer YouTube- und Spotify-Playlist, wo es der Stefan hinzufügen wird oder vielleicht sogar so schon getan hat, mal anhören. Ich finde es cooler Song eben und Stefan, bin jetzt gespannt, was dir noch eingefallen ist.
Ja, weil wir jetzt auch immer wieder den Michi Wagner einspielen mit Fußball ist das Schönste auf der Welt. Ja, eine meiner Lieblingsbands und es ist wirklich eine tolle Band, bestehend aus zwei Personen und einer Gitarre und einer großartigen Stimme. Christoph und Lollo, die haben ein Lied geschrieben auf ihrem großartigen Album Entschuldigung aus dem Jahr 2011. Das heißt vermutlich kein Vergnügen und da geht der Refrain so, es ist vermutlich kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein und sie ergründen das in den Strophen. Sehr, sehr witzig zum Anhören. Kann ich nur empfehlen, hau ich auf die Playlist.
Genau, falls ihr.
Also quasi die Antithese zu Michi Wagner.
Ja. Ja. Ich habe keinen Song, aber ich hätte ein Album.
Album, gleich.
Ja, weil ich finde es ein hervorragendes Album. Das kleine Glücksspiel von Wudo Jürgens passt auch
von
ganz gut.
Von Wudo Jürgens, jawohl. Ja.
Zur Fußball-Bundesliga-Gefühl, das kleine Glücksspiel passt auch zur Austria. Also.
Oder zum türkischen Fußball.
Hast du es gesagt? Stefan, Song suchst du dir einfach aus von dem Album.
Ja, ich nehme einfach das kleine Glücksspiel mit der Jazz-Gitte. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, nehme gleich den Song dazu. Ja?
Passt.
Auch.
Dann ist er schon ein Hauch Rapid drinnen.
Genau. Ja, stimmt,
dann passt es so für mich auch.
Okay.
Wir als Musikexperten, da kann ich nur ins Klo greifen.
Ja, okay, passt. Dann sage ich danke fürs Dazukommen, Dazustoßen, dass ihr mit uns den Jahresauftakt gestaltet habt. War großartig, war sehr interessant. Wir sind gespannt, was alles eintreffen wird und was nicht eintreffen wird. Unsere Wiener Vereine, die können uns ja, wenn sie was können und wenn sie was gut können, dann, dass sie uns überraschen mit Dingen, mit denen wir nie gerechnet haben. Warten wir ab, was 26 bringt. Danke fürs Dabeisein. Bleibt gesund, bleibt munter, bleibt uns treu. Danke für alles. Auch von mir im Prosit 2026 haben wir es für den Schluss aufgehoben, weil ich am Anfang vergessen habe, es zu sagen. Aber ich sag's.
Ja,
auch schon. Markus.
Sorry.
Entschuldige, dass ich da reingehe. Danke für die Einladung an euch beide. Und ich persönlich kann nur hoffen, dass die zukünftigen Folgen von euch beiden wieder mehr Enthusiasmus und mehr Leben enthalten, weil ich muss ehrlich sagen, die Folgen vor Weihnachten haben sich ein bisschen dem Novemberwetter angepasst. Es war schon mehr Therapiesitzung als, als Laune machen aufs Fußballwochenende.
Es war auch immer schon ab Donnerstag dann die Angst vom Wochenende und vom Montag. Also wir hoffen, dass das sich auch ändert im neuen Jahr.
Und bei Markus noch die Angst vom Donnerstag dazu.
Ja,
genau. Und am Freitag dann noch ein Quickie abliefern müssen, ja, mit dem ganzen Dreck. Ja.
Ja. Ja, passt.
Auch von meiner Auto aus vielen lieben Dank fürs Dabeisein. War hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir in dieser Runde so zusammengekommen sind. Also von unserer Zeit jederzeit sehr gerne, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vor allem auch so kurzfristig die Zusagen getätigt habt und dass dann auch alle heil angekommen sind in die Sendung, lieber Erik.
Das hast du jetzt nochmal aufbringen müssen, gell? Das hast du noch die bringen müssen.
Ja gut, dann macht es gut. Wir hören uns irgendwann die nächsten Wochen wieder, wenn es wieder losgeht. Und ja, schaut auch auf Sky vorbei, wenn ihr schöne Gesichter sehen wollt und nicht uns.
Danke für die Blumen. Ciao.
Alles ciao, Liebe. Ciao, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.